muss nur schauen, weil ich mache gleich Tontechnik nebenher auch noch, weil die Techniker fehlen heute wegen Ferien. Also wer sich bereit erklären will, in die Zukunft in Technik einzusteigen, darf sich gern bei mir oder bei Yannick melden. Ich bete noch. Vater, ich danke dir einfach auch, dass Ewald sich vorbereitet hat, jetzt einfach auch für die Predigt und uns einfach weiter zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Segne du auch ihn und öffne du auch die Herzen, für die es auch betrifft, Herr. Amen.
Amen. Ja, ich kann Coworkers herzlich empfehlen. Ich kenne da die eigentlich ganz gut. Ihr könnt da bedenkenlos spenden. Ich wäre da fast mal Chef der Finanzabteilung geworden. Wäre der Sparkasse untreu geworden. Aber dann sollte es doch nicht sein. Ja, und auch einer der Leiter dort, der ging bei uns aus und ein und war sogar bei der Elisabeth in der Jungschar. Also wir haben da auch gute Beziehungen und also herzliche Empfehlung, Emilia da auch finanziell zu unterstützen. Ich habe es nicht abgelehnt, weil die Finanzlage schlecht wäre, sondern es war einfach nicht mein Weg. Ja, mancher denkt vielleicht, ja, Ägypten, gefährliches Land, wie kann man da hingehen und so weiter. Aber ich denke, wir sind nirgends sicherer als dort, wo Gott uns haben will. Also man kann auch hier, ich kenne einen, der ist mitten in Frankfurt auf die Nase gefallen und ja, Gott sei Dank ist alles verheilt. Also man kann auch hier unsicher leben, wenn es eben ja, Gottes Wille nicht oder Gottes Wille wäre, dass wir irgendwo anders sind. Und deshalb können wir ja hoffnungsvoll sein, dass Jesus uns leitet und bewahrt. Ich möchte heute über ein ganzes Buch des Neuen Testaments predigen. Keine Sorge, es ist nicht der Römerbrief, sondern der dritte Johannesbrief im Griechischen, das kürzeste Buch des Neuen Testaments. Und das passt auch ganz gut zu dem Anlass. Und ich möchte diesen Brief, wie eine längere E-Mail eigentlich, mit 15 Versen kurz vorlesen. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügen, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott, wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst, aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Ja, der Älteste oder der Alte, da wusste jeder, wer das war Johannes, der Apostel Johannes. Und das war auch so, er war zu der Zeit etwa 90 Jahre alt und er hatte alle anderen Jünger überlebt und zu der Zeit war er Gemeindeleiter in Ephesus, also ein Ältester im buchstäblichen Sinn. Es gab offensichtlich damals keine Altersbegrenzung für Älteste. Er schreibt an einen geliebten Freund und Bruder Gaius, der kommt nur hier vor, sonst nirgends. Und in seinem Haus versammelte sich die Gemeinde, dessen Leiter er wahrscheinlich war. Also damals war die Hausgemeinde das Übliche, nicht hier so große Säle. Johannes spricht da so nebenbei von einem Thema, von einem Problem in der Gemeinde. Na, vom Problem spricht er jetzt nebenbei, sondern das ist der Anlass eigentlich, dieses Problem, das auch ihn selber betraf. Und er kündigt seinen Besuch an, um die Sache zu klären. Er fasst sich kurz und sagt, ich, dadurch erfahren wir zwar keine Details, bekommen aber einen Einblick in das Gemeindeleben der ersten Generation. Und da erwähnt er so nebenbei ein Thema, das mich schon einige Zeit beschäftigt. Also das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Text gewählt habe. In Vers 4 heißt es, ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Also wenn das seine größte Freude war, dann muss es ja wichtig sein, in der Wahrheit wandeln. Oder viele übersetzen, in der Wahrheit leben. Darum meine erste Frage, was bedeutet es eigentlich, in der Wahrheit leben? Ich muss sagen, dieses altdeutsche Wort wandeln, das gefällt mir persönlich besser und ist ganz interessant. Es stimmt nämlich stärker mit der Grundbedeutung des griechischen Begriffes, des griechischen Verbs überein, als das Wort leben. Das stimmt natürlich auch, aber wandeln heißt im wörtlichen Sinn gehen oder umhergehen. Oder sich bewegen, das sagt man heute jetzt nicht mehr so, ich wandle durch den Garten, höchstens in einem poetischen Text, da kommt es noch vor. Wer geht, gehen, umhergehen, sich bewegen, wer geht, ist in Bewegung. Und das ist auch die Grundform des griechischen Wortes umhergehen. Also Jesus sagt zum Beispiel dem Geheilten, steh auf und geh umher. Da steht genau das gleiche Wort. Im übertragenen Sinn heißt wandeln aber auch verändern. Und da kommt es in unserer Sprache vor. Wir sprechen vom Wandel der Zeit. Oder die Mode wandelt sich. Oder ja, wie auch immer, verwandeln. Da steckt ja dieses Wort auch drin. Also, und auch hier bezeichnet der griechische Begriff eine Lebensweise, die von Veränderung geprägt ist. Also ein Leben, in dem Christus immer mehr Gestalt gewinnt, wenn man es so sagen will. Zusammengefasst könnte man auch sagen, es ist eine Umschreibung für Nachfolge. Jesus nachfolgen, hinter ihm hergehen, mit ihm umhergehen, mit ihm unterwegs sein. Und überall hin auf der Welt, auch nach Ägypten. Wichtig ist nicht, wo wir hingehen, sondern dass wir hinter Jesus hergehen, dass wir ihm nachfolgen. Und das meint dieses Wort, auf sein Wort auch hören natürlich und ihm gehorsam sein. Er ist ja körperlich nicht mehr da, aber er redet zu uns durch sein Wort. Nur, dann wäre noch zu klären, was bedeutet Wahrheit, in der Wahrheit wandeln. Wahrheit heißt im Alten Testament Festigkeit, Zuverlässigkeit, Treue und im Neuen Testament so ähnlich, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit. Außerdem kommt es häufig vor, auch jetzt in den Johannesbriefen, Wahrheit im Gegensatz zu Falschheit oder Lüge oder Wahrheit als Wirklichkeit im Gegensatz zum Schein. Also in dieser Bedeutung, wenn man beides zusammennimmt, Altes und Neues Testament, dann wird deutlich ja auch, dass Gott die Wahrheit in Person ist. Jesus ist die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist Teil des Wesens Gottes. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit. Also das kann man alles nicht voneinander trennen. Also Fazit, in der Wahrheit wandeln oder leben bedeutet, mit Gott zu leben, mit Gott zu gehen. Bei Henoch, 1. Mose 5, lesen wir, er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott, was war die Folge? Und Gott nahm ihn hinweg vor der Flut. Er lebte sein Leben mit Gott. Oder unterwegs zu sein wie Abraham, Neuen Testament Jesus nachfolgen, mit ihm zu leben und auf diese Weise verändert zu werden. Denn nur wer sich bewegt, kann verändert werden. Wer stehen bleibt, da ist es schwierig, da eine Veränderung herbeizuführen. Das heißt, dass seine Treue, seine Zuverlässigkeit immer mehr unser Leben prägt. Die Wahrheit verändert, die Wahrheit befreit. Und das ist schon die persönliche Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Lebe ich wirklich in der Wahrheit? Gehe ich den Weg der Wahrheit? Folge ich Jesus nach? Und in jedem Bereich meines Lebens, natürlich gibt es so Bereiche, da fällt es uns vielleicht, dann ist es einfach, aber in anderen Bereichen, da fällt es uns schwer. Und es ist ganz gut, wenn wir da immer wieder darüber nachdenken. Auch wenn wir schon, also ich bin jetzt schon über 40 Jahre Christ, aber es ist wichtig, ständig, jedes Jahr auch immer wieder, bin ich noch auf der Spur, Bilanz zu ziehen, immer wieder kritisch sich selber zu hinterfragen, bin ich wirklich noch mit Jesus unterwegs oder ist alles nur Schein oder Äußerlichkeit? Und hier kommt der Knackpunkt, der mich schon länger beschäftigt. Man teilt da die Menschen so gerne ein, es gibt Christen und es gibt Nicht-Christen. Aber diese Einteilung ist etwas problematisch. Also ich will euch mal zum Denken anreden. Ich bin noch nicht fertig mit dem Gedanke, aber ich, es ist so ein Knoten im Gehirn. aber es drängt sich so der Eindruck auf, dass es nicht nur diese zwei Gruppen gibt, sondern noch eine dritte. Und zwar, es gibt Nicht-Christen, oder noch nicht Christen, sage ich lieber. Es gibt Christen, die in der Wahrheit wandeln und es gibt Christen, die nicht in der Wahrheit wandeln. Also die Christen, das sind beides Christen, also da gibt es keinen Zweifel. Es gibt solche, die Jesus nachfolgen und solche, die Jesus eben nicht nachfolgen. Nebenbei gemerkt, es gibt auch nicht Christen, die aufrichtiger und zuverlässiger sind als Christen. Wo man sich fragt, wer ist jetzt eigentlich Christ? Also das auseinander zu dividieren, ist gar nicht immer so einfach. Und ich denke, dass es viel mehr Christen gibt, als wir vielleicht denken, die es eben nicht so äußern, wie wir es denken, wie wir es uns vorstellen. Und gerade dieses Thema spricht der Johannes an. Johannes nennt Gaius seinen Freund und Demetrius, das war wahrscheinlich der Überbringer des Briefes, als Beispiele von Christen, die in der Wahrheit wandeln, und einen in der Gemeinde, den Diotrephes, als Beispiel für einen, der nicht in der Wahrheit wandelt, obwohl der ja Christ war. Der war sogar wahrscheinlich Gemeindeleiter. Was war das Problem? Die Gemeinden trafen sich damals vorwiegend in Privathäusern, auch im Haus des Gaius, und es gab Wanderprediger. Entschuldigung. Es gab Wanderprediger, die unterwegs waren, im Namen, heißt hier nur, im Namen von Jesus ist gemeint, um das Wort Gottes zu verkündigen. Sie waren Botschafter der Wahrheit, Botschafter Jesu. Und diese Prediger waren auf die Gastfreundschaft der Gläubigen vor Ort angewiesen, denn sie lehnten es ab, von Nichtchristen unterstützt zu werden. Einfach nicht, um da falsche Eindrücke zu erwecken, sodass die Christen mehr oder weniger gezwungen waren oder sich überlegen mussten, ob sie gastfreundlich sind oder nicht. Und deshalb verpflichtet sogar Johannes die Gemeinde, diese Prediger aufzunehmen, Vers 8. Und wenn sie das tun durch liebevolle Gastfreundschaft, dann sind sie etwas ganz Besonderes, nämlich er sagt, sie werden Mitarbeiter der Wahrheit. Also sie selber predigen gar nicht und irgendwas, sondern indem sie Gastfreundschaft üben, werden sie Mitarbeiter der Wahrheit. Sie sind genauso Mitarbeiter wie diejenigen, die mit der Botschaft unterwegs sind. So eine ganz tolle Sache. Und darauf liegt ein Segen. Es gab jedoch einen, der sich vehement dagegen wehrte, nämlich dieser Diotrephes. Er verweigerte die Gastfreundschaft und warf sogar Gläubige aus der Gemeinde, die nicht so handelten wie er. Und das war schon ungeheuerlich. Und außerdem verleumdete er Johannes durch böses Gerede und stellte sich gegen ihn. Warum tat er das? Der Grund wird nur ganz kurz genannt. Johannes ist so kurz und sage ich hier in den Briefen. Es heißt hier, er wollte der Erste sein. In einem Kommentar, der übersetzt so wunderschön, der möchte gern Erste. Also der, ja, vielleicht betrachtete er die Prediger inklusive Johannes als Konkurrenz. Es ging ihm nicht um die Wahrheit, sondern um sein eigenes Ansehen, um eine Machtposition in der Gemeinde und nicht ums Dienen. Ja, gibt es denn sowas unter Christen? Gibt es solche Gemeindeleiter? Das kann ja nicht sein, oder? Wenn, dann ist doch das kein Christ. Aber ein Gemeindeleiter und kein Christ, da ist ja dann grundsätzlich was schiefgelaufen. Ja, Diotrephes war zweifellos Christ, aber einfach einer, der nicht in der Wahrheit lebt. Also meine These, es gibt Christen, die nicht in der Wahrheit leben und solche, die in der Wahrheit leben. Und Johannes wollte die Sache klären, aber nicht per Mail oder Brief oder irgendwas. Er war ja auch schon 90, also da schreibt man keine Romane mehr. Und es ist ja immer besser, Konflikte von Mund zu klären, als per Mail. Das kann ich aus leidvoller Erfahrung euch selber weitergebend niemals Probleme per Mail klären wollen, sondern von Mund zu Mund. Und das ist das Beste. Und so wollte es Johannes machen. Ja, gibt es so etwas auch heute noch unter Christen? Dann können wir sagen, ja, damals, ja, das waren halt so komische Leute und die hatten ja noch keine vollständige Bibel oder sowas. Ja, gibt es sowas, dass zum Beispiel christliche Chefs oder Vorgesetzte ihre Mitarbeiter ständig, zur Sau machen, ja, oder einfach nicht gut mit ihnen umgehen, nur Druck ausüben und kaum ein anerkennendes Wort für sie übrig haben, dass ein Nichtchrist, der dort arbeitet, denkt, so wie mein Chef will ich nie werden. Es ist nicht, ich kenne so ein Beispiel, allerdings nicht aus der Gemeinde, aber es kommt vor. Gibt es so etwas, dass ein christlicher Ehemann seine Frau als Haushaltshilfe behandelt und ihr keine Wertschätzung entgegenbringt, dass er seine Kinder ständig anschreit wegen jeder Kleinigkeit und dann sonntags, dann ist er ganz lammfromm und der liebe Bruder. Ich weiß, es provoziert etwas und ich möchte aber nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, ich weiß selber, was ich in der Erziehung falsch gemacht habe. Gibt es so etwas, dass Christen andere Christen finanziell übers Ohr hauen? Ich höre fast jedes Jahr mindestens einmal einen Vortrag aus dem Jahr 1974 von Professor Dr. Otto Michel, Theologieprofessor in Tübingen in den 20er Jahren, glaube ich so, irgendwie ein Vortrag über Wahrheit. Und da erzählt er von seinem Vater, wie sein Vater tief enttäuscht wurde, weil es so war, dass das waren Christen, christliche Familie, und sein Vater hatte, das war vor der Währungsreform, seiner Schwester und Schwager 6.000 Goldmark ausgeliehen, also als Darlehen, das zurückgezahlt werden sollte. Und dann nach der Währungsreform, dann kam eines Tages ein Briefumschlag mit einem ganz netten Brief und in diesem Briefumschlag waren 6.000 Reichsmark. Für 6.000 Reichsmark, da konnte man nicht mal ein Brot kaufen zu der Zeit. Formal war das ja richtig, 6.000. Aber ist das Wahrheit, ist das Aufrichtigkeit, ist das richtig? Und dann das unter Christen. Also ich denke, dass die Atmosphäre oder die Beziehung in der Familie zerstört war. Ich denke, das gibt's alles. Christen sind zu allem fähig und jetzt auch du und ich, wir sind zu allem fähig grundsätzlich. Und wir wissen nicht, was noch alles für Momente und für Erfahrungen in unserem Leben kommen, wo wir wirklich in Versuchungen kommen oder in Schwierigkeiten, wo wir heute nicht sagen können, ich werde da immer Jesus nachfolgen. Und wir können uns nur festhalten an Jesus und ihn bitten, dass er uns durchträgt. Ja, weil wenn wir nicht in der Wahrheit wandeln, ist das auch erkennbar, wenn die Liebe fällt, denn Wahrheit und Liebe gehört immer zusammen. Interessanterweise in Vers 6 nennt Johannes den Gaius nicht nur einen Gastfreundlichen, der in der Wahrheit lebt, sondern einer, der in der Liebe lebt. Und ja, also keiner von uns wandelt immer in der Wahrheit. Keiner von uns folgt Jesus immer konsequent nach. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens viele Bücher gelesen über völlige Hingabe und war dann immer frustriert, als es bei mir nicht funktioniert hat. Es gibt keine völlige Hingabe. Wir sind nicht immer völlig hingegeben. Es gibt auch Höhen und Tiefen. Und wir sollten da keinem Ideal nachstreben, sondern einfach schauen, dass wir bei Jesus bleiben und keine irgendwelche Latten da hochsetzen, die wir gar nicht erreichen können. Es kann Zeiten geben, in denen wir uns verirren. Wir kennen Gottes Willen und tun doch genau das, was uns eben als wichtiger erscheint. Wir entscheiden uns gegen Gottes Willen. Gott verwirft uns deshalb nicht, aber er wartet auch auf unsere Umkehr. Ja, schwierig ist es, wenn, und das ist mein eigentliches, ja, wo ich mir viele Gedanken mache, nicht nur diese drei Gruppen, sondern auch schwierig ist, wenn dieses Leben eben nicht in der Wahrheit, dieser Wandel nicht in der Wahrheit, wenn das zur Lebenseinstellung geworden ist. Das muss gar nicht was zwingend mit Sünde zu tun haben. Man gewöhnt sich einfach daran, nicht im Glauben zu wachsen. Man gewöhnt sich daran, immer passiver zu werden. Man weigert sich, Schritte im Glauben zu gehen. Jesus zeigt einen Schritt und man geht ihn einfach nicht. Und das bleibt eben nicht folgenlos. Jesus verwirft uns nicht, aber er kann uns auch nicht weiterführen. Die Folge ist Stillstand. Und dieser Zustand der Gleichgültigkeit, der überzieht, denke ich, viele Gemeinden. Und wir müssen da selber natürlich Acht geben. Aber das kann nicht das Ergebnis sein, das kann nicht das Ziel sein. Es sollte uns auch nicht gleichgültig sein, wenn uns das bei anderen vielleicht auffällt. Und wir sollten natürlich auf uns selber auch Acht geben. Gaius war ein Mensch, der ein offenes Ohr hatte für die Nöte der Gläubigen. Bei ihm war jeder willkommen, auch Leute, die er nicht kannte. Er lebte Gastfreundschaft. Die Leute lernten ihn und sein Haus kennen und erlebten, wie es aussieht, wenn man in der Wahrheit wandelt. In der Wahrheit zu wandeln, lernt man am besten an Vorbildern und auch in der Familie. Ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen, ich habe auch den Link reingestellt in die Bibellesegruppe, wahrscheinlich hat es keiner gelesen, aber ist auch egal, ist auch schwierig immer mit den Links. Und zwar von einem Mann, den ich sehr schätze, kenne ich nicht persönlich, ich weiß nur, er studiert, hat Abschluss in Korntal gemacht und ist Missionar unter Unerreichten. Und er betont in einem interessanten Artikel, dass die Familie ein zentraler Ort der Jüngerschaft ist. Er sagt von sich, 10 Jahre auf dem Missionsfeld unter Unerreichten haben ihn zu dieser Überzeugung gebracht. Was Deutschland funktioniert hat, hat dort nicht funktioniert. Die Leute haben erst auf seine Familie geschaut. Und ein asiatischer Freund sagte zu ihm, ich will auch Jesus nachfolgen, denn ich habe ihn in deiner Familie gesehen. Und das ist ja auch die Frage, sehen die Leute Jesus in deiner Familie? Ja, da kannst du predigen und Traktate oder was auch immer verteilen. Wenn in deiner Familie nicht die Wahrheit und die Liebe sichtbar wird, dann interessiert es keinen. Und das gilt auch für die Familie Gottes, die Gemeinde. Wie gehen wir als Christen miteinander um? Sind unsere Beziehungen von Wahrheit und Liebe geprägt? Ja, was hilft uns, um Menschen zu werden, die in der Wahrheit wandeln? Wie kann sich ändern, was vielleicht zur Gewohnheit geworden ist? Ich denke, es ist nie zu spät. Umkehr ist immer möglich. Was kann helfen? Nur 3 kurze Punkte. Ich habe in Frankfurt bei dem Sturz ist meine Uhr kaputt gegangen, also ich habe jetzt keine Uhr mehr. Naja, So peinlich. Naja, auf jeden Fall, was kann helfen, in der Wahrheit zu leben? Drei Dinge. Erstens, entdecke die Wahrheit. Wer die Wahrheit nicht kennt, kann auch nicht darin leben. Eigentlich logisch. Es geht nicht darum, sich gute Vorsätze zu machen. Morgen bin ich aber wirklich lieb zu meiner Frau oder zu meinen Kindern. Das spätestens, wenn sie mich ärgert, ist die Liebe wieder vorbei oder so. Also, das ist jetzt kein persönliches Beispiel. Aber diese Vorsätze helfen nicht oder halten nicht lange an. Es geht darum, den besser kennenzulernen, der die Wahrheit in Person ist, nämlich Jesus. Je größer er mir wird, desto mehr wächst auch die innere Bereitschaft, ihm nachzufolgen. Die Begeisterung für Jesus kommt aus der Beziehung, aus dem Kontakt zu ihm. Und deshalb gib Jesus Raum in deinem Leben. Er wohnt ja in dir. Gib ihm noch mehr Raum und dann ist Nachfolge keine Last oder Bürde, sondern Vorrecht. Zweitens, öffne dich der Wahrheit. Es reicht nicht, die Wahrheit zu kennen. Ich kann jeden Tag 2 Stunden Bibel lesen. Das ist nicht schlecht, auf jeden Fall besser als 2 Stunden am Handy rumdaddeln. Aber das allein bringt es dann auch nicht. Vielleicht hast du ungelöste Probleme. Es kommen ja nicht alle Probleme in der Predigt vor oder irgendwo. Vielleicht hast du Probleme, über die du reden solltest. Probleme, die dich zu dieser Gleichgültigkeit gebracht haben, zu dieser Passivität, wo du sagst, ich mache nichts mehr. Ich kenne Leute, die sind einmal richtig enttäuscht worden und seitdem haben sie sich komplett aus der Gemeinde zurückgezogen. Und da hat der Satan gewonnen und nicht das Evangelium. Und es sollte nicht das Endstadium sein, sondern sprecht über das, was euch bewegt und gehe auf jemanden zu, dem du vertraust, suche Gemeinschaft. Manuel Becker empfiehlt Kleingruppen, in denen nicht allgemeine Themen behandelt werden, sondern konkrete Probleme biblisch, christuszentriert gelöst werden. Dann drittens, werde Mitarbeiter der Wahrheit. Johannes sagt, wer Boten der Wahrheit unterstützt, wird zum Mitarbeiter der Wahrheit. Das heißt, in dem Zusammenhang, sei gastfreundlich, öffne dein Haus, deine Wohnung, unterstütze Boten des Evangeliums und gewinne einen Blick für die weltweite Mission. Dreh dich nicht nur um dich selber, sondern Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Vielleicht hilft auch der Blick weg von dir selber, einfach mal eine andere Perspektive auf dein Leben zu gewinnen und auf diese Mission Gottes, die noch nicht vollendet ist. Und ich finde es ein großes Vorrecht, auch in unserer Gemeinde junge Menschen aussenden zu dürfen, so auch wie heute, die für seinen Namen unterwegs sind. Egal, was sie machen, ob im Krankenhaus oder Kinderbetreuung oder irgendwas, es ist sein Name, für den sie unterwegs ist. Für sein Name, für den auch jetzt Emilia in Ägypten unterwegs ist. Man muss nicht predigen, das Evangelium verkündigen, man verkündigt es durch den Umgang, durch die Ausstrahlung und durch das Wort zur rechten Zeit. Also nehmt daran teil, betet für sie, unterstützt sie, pflegt persönlichen Kontakt und ladet sie ein. Und das ist so wertvoll. Wir haben im vergangenen Jahr einen jungen Mann, auch so ein Jahr lang, der mit der Liebenzeller Mission unterwegs war, begleitet. Und hat so Fortschritte, wir haben uns so gefreut, wie er Fortschritte macht und und das Leben reicher wird. Also macht es. Es ist ein Teil von dem, was Johannes sagt, in der Wahrheit wandeln. Ja, Jesus möge uns schenken, dass wir Menschen werden, die in Wahrheit und Liebe wandeln. Amen.
Vielen Dank, Herr Ewald. Und wer jetzt bei dem noch Fragezeichen sind oder wer sonst ein Anliegen hat, da haben wir nachher die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst werden 2 Leute bereitstehen, die so einen weißen Button haben. Christine habe ich schon gesehen und